Ein Abend im Literaturhaus Stuttgart, im ausverkauften Literaturhaus Stuttgart. Das ist toll. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Mein Name ist Katharina Borchert und ich habe die Freude, heute Abend mit der Freiburger Autorin Iris Wolf sprechen zu dürfen. Denn ihr neuer, ihr fünfter Roman ist soeben erschienen. Er heißt Lichtungen und genau davon erzählt er. Von den Lichtungen im Wald, genauer gesagt in den Wäldern der rumänischen Region Maramureș, oben im Norden des Landes. Und von Lichtungen, die entstehen, wenn Menschen sich freundlich begegnen. Und von den Lichtungen in der Erinnerung, also von den Momenten, in denen wir plötzlich etwas erinnern, ganz unerwartet und ganz hell, eben Licht. Über all das möchte ich heute Abend noch sehr viel mehr erfahren. Iris Wolf, herzlich willkommen.
Danke.
Ja, Frau Wolf, es treten viele Figuren in Ihrem Roman auf. Die beiden wichtigsten sind Lev und Cato. Aufgewachsen sind die beiden in einem deutsch-rumänischen Dorf. Sie haben sich schon als Kinder kennengelernt, waren später so etwas wie ein Paar, haben sich nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes aber aus den Augen verloren. Cato zog los, gen Westen, Lev blieb. Lassen Sie uns doch zuerst mal über diese beiden Hauptfiguren sprechen. Vielleicht zuerst über Lev, denn aus dessen Perspektive erleben wir ja größtenteils diese Geschichte. Was für ein Mensch ist Lev da? Zunächst mal in den 1990er Jahren, in denen Ihr Roman einsetzt. Was ist das für ein Mann?
Also, Sie fangen natürlich mit dem Anfang an, aber ich habe ihn kennengelernt, als er viel, viel jünger war. Ich habe ihn kennengelernt, als er 11 Jahre alt ist und im Bett liegt und seine Beine nicht bewegen kann. Das war sozusagen mein Eingang in die Geschichte. Und aus diesem ersten Kennenlernen mit der Figur hat er sich entwickelt bis zu dem Menschen, als den wir ihn kennenlernen, wenn wir den Roman anfangen zu lesen. Und da ist er Mitte, Ende 30 und ein recht zögerlicher Mensch, der eigentlich immer das Gefühl hat, dass die Welt ihm genug ist, dort in seinem kleinen Tal in der Maramureș. Also irgendwie hat er dort alles, was er braucht. Und man darf sich aber die Frage stellen, ist es richtig, so wie er denkt? Oder was hält ihn eigentlich zurück, seinen Lebenskreis zu erweitern? Was mir aber sehr gut an ihm gefallen hat, und das liegt eben an dieser Zeit, als er klein ist, dass er ein Hörender ist. Also, dass er jemand ist, der unglaublich gut zuhören kann, und bei ihm übersetzen sich das, was er hört, immer in Bilder.
Ja, davon werden wir heute Abend auch noch hören, auch vom kleinen Lev. Sie erzählen die Geschichte zurück. Also, als wir ihn kennenlernen oder wenn wir Leser, Leserinnen ihn kennenlernen, ist er erwachsen. Und Sie erzählen die Geschichte aus der Gegenwart der 1990er Jahre zurück, sodass wir irgendwann auch beim 11-jährigen Lev vorbeikommen. Die Geschichte mit den Beinen, warum war das für Sie der Ausgangspunkt?
Das weiß ich nicht. Das kam so. Man muss ja immer sozusagen warten, bis man ein überzeugendes Bild hat für eine Figur oder ein Thema oder ne, einen Roman, eine Geschichte. Also bei mir sind es immer Bilder. Und das war eben dieser Junge, der im Bett liegt. Die Welt war so unglaublich klein. Also er liegt in seinem Zimmer und er kann seine Beine nicht bewegen. Und ich wusste, als ich ihn kennenlernte, dass das mit den Beinen nur eine temporäre Sache ist. Also irgendwann wird er sie wieder benutzen können. Aber was hat ihn dazu gebracht, dass er da einfach liegt und wie erstarrt ist und nicht weiter weiß? Bei Tieren gibt es das manchmal auch. Das sagt Cato irgendwann, dass wenn sie Angst haben, dann stellen sie sich tot, dann bewegen sie sich nicht. Und so ein bisschen ist es auch bei Lev. Er ist erstarrt in einer traumatischen Situation und er hat unglaublich Angst, auch später als erwachsener Mensch, ist immer Bewegung, ist mit Furcht bei ihm verbunden. Oder das Vertraute hinter sich lassen, da hat er immer das Gefühl, es könnte vielleicht auch wieder etwas Schlimmes passieren. Deswegen bleibe ich lieber, wo ich bin. Wenn ich mich also nicht rühre, dann kann mir auch nichts geschehen.
Und wie hat sich dann aus diesem 11-Jährigen ein Jugendlicher, dann immer mehr ein junger Mann, schließlich ein erwachsener Mann herausgebildet? Wie ist diese erwachsene Figur aus dem Kleinen rausgewachsen? Also in Ihrem Kopf, in Ihren Notizen, wie funktioniert das?
Also das passiert mit Schreiben und Warten. Das ist das Rezept für einen Roman, falls Sie das wissen möchten. Also ich entwickle Figuren sozusagen nicht mehr, das habe ich am Anfang gemacht, im Vorhinein. So dass ich mir überlege, wer ist dieser Mensch, was ist ihm passiert, was sind seine Eigenschaften, wie sieht er aus? Überhaupt nicht. Ich sehe ihn in einem Moment seines Lebens und dann bleibe ich bei ihm und richte meine Aufmerksamkeit auf ihn. Und dann entwickelt sich diese Welt organisch sozusagen. Und das ist das schönste Gefühl beim Schreiben. Wenn man wartet, bis einem die Dinge zufallen, manchmal, keine Ahnung, beobachtet man irgendwas und merkt, ja, das ist doch der Lev oder das ist Camille oder das ist irgendjemand von meinem Figurenpersonal. Oder man liest etwas oder es entwickelt sich schreibend. Also die besten Dinge passieren als Überraschung im Text. Und wenn man versucht, sozusagen die Dinge zu zwingen, so geht es mir, hat das immer was Künstliches, vielleicht Ausgedachtes, was verrückt klingt, weil ein Roman ist ja ausgedacht. Aber das Beste ist, wenn man zuwartet und wenn sich dieser kleine Lev entpuppen kann und wenn ich ihm folgen kann, bis ich dann eines Tages weiß, dass ich ihn auch loslassen muss.
Und diesem Lev haben Sie dann eine Freundin an die Seite geschrieben, im Grunde. Wie kam Kato dazu?
Wenn ich das wüsste. Also ich denke, sie war ziemlich rasch da. Jetzt aus dieser Perspektive, aber es ist eben auch schon 3 Jahre her. Am Anfang war nur Lev da, aber sie ist ganz schnell auch dazugekommen, also in diesem ersten Kennenlernen. Aber ich weiß nicht, ob sie direkt mit dabei war.
Ja. Also Sie hatten nicht von Anfang her den Plan, ich schreibe eine Freundschaftsgeschichte oder später dann, wenn die beiden älter sind, eine Liebesgeschichte.
Doch, das Thema Freundschaft, das war schon im Raum, aber dass es dann genau dieser eine Mensch wird, Kato, so wie sie ist, das wusste ich eben nicht. Ich wusste, es ist ein Mädchen und ich hatte auch keine Ahnung, bis jetzt weiß ich es nicht. Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, ob es jetzt Liebe ist oder Freundschaft. Aber eigentlich war das Freundschaftsthema am Anfang da. Mhm. Ja.
Kato hat eine gewisse Funktion für Lev. Zunächst hilft sie ihm. Später dann, wenn sie nach der Wende, nach der Revolution, schreiben sie, in den Westen geht und da alles Mögliche erlebt und ihn später ja auch zu sich bittet oder ruft. Sie ist auch wie ein Motor für ihn, oder? Weil sonst wird er immer nur zu Hause bleiben und gar nichts erleben, sage ich jetzt mal. Ist ein bisschen gemein.
Absolut. Aber das sind ja auch so die guten Freundschaften, auch die guten Partnerschaften, glaube ich. Dass irgendwie der andere Mensch so eine Zutat oder eine Qualität ins eigene Leben bringt, die man von sich aus vielleicht gar nicht so gut hat. Ja, also dass man über sich selbst hinaus wächst und vielleicht etwas mehr Abenteuerlust bekommt oder etwas mehr vielleicht sogar Neugierde, so wie Lev. Ja, also er braucht diesen anderen Menschen und Kato hat einen ganz anderen Charakter als er. Sie ist von Anfang an viel mutiger, unabhängiger, freiheitsliebender als er, unkonventioneller auch. Und er bewundert sie und dadurch, dass sie da ist und ihn eines Tages eben auch wirklich ruft, schafft er es, aus diesem vertrauten Tal auch aufzubrechen.
Aber Lev muss sie ja dann doch stärker fasziniert haben als Kato. Ich hätte jetzt gedacht, aus erzählerischer Sicht ist es vielleicht interessanter und lockender, eine junge Frau zu schreiben und erzählen zu lassen, die auch Lust hat, Abenteuer zu erleben. Sie haben sich aber für die andere Seite entschieden.
Aber da wusste ich ja noch nicht, wie abenteuerlustig Kato ist.
Haben Sie es bereut?
Nein, ich habe es nicht bereut. Also weil ich Lev auch wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja.
Ja, das spürt man tatsächlich. Aber ich glaube, Sie mögen fast alle Ihre Figuren, oder? Es gibt da so einen bösen Bruder, den mögen Sie vielleicht nicht so, aber alle anderen?
Ja, es ist tatsächlich so, dass sich in meine Romane immer unglaublich viele Figuren hineingesellen und ich die alle mag. Und auch das Gefühl habe, dass ich durchaus die ein oder andere weiter verfolgen könnte. Mhm. Und manchmal auch dastehe und so staune über eine Figur, über Liz zum Beispiel, die Mutter von Lev. Also wer das Buch gelesen hat, sie wird ja nur in wenigen Bildern eingefasst oder Szenen oder mit wenigen Strichen skizziert. Aber man merkt eben, das ist eine Frau, die hat ein Leben und sie hat auch ein Geheimnis. Und was ist das? Und sie steht so da. Und so sind eigentlich viele Nebenfiguren. Man merkt, dass sie diese Vergangenheit mit sich tragen und dass sie für mich zumindest wie echte Menschen sind, unglaublich interessant und vielleicht auch wert, ihre Spur weiter zu verfolgen. Aber das geht nicht, weil mein Ziel ist ja eigentlich, immer dünnere Romane schreiben. Ich habe es nicht geschafft mit Lichtungen.
Auch.
Ich glaube, es hat 20, 30 Seiten mehr als die Unschärfe der Welt. Aber eigentlich, ja.
Kato ist diejenige, die dann aufbricht. Das geht so, dass nach der Öffnung der Grenzen, also wahrscheinlich im Jahr 1990, kommt ein Fahrradtourist.
Ich weiß es genau.
Dann sagen Sie es. 94. Gut, ich habe jetzt mal nur geschätzt. Also 1994, woher wissen Sie das so genau? Also im Jahr 1994 radelt ein langhaariger Fahrradtourist, Tom, aus Hamburg durch das rumänische Dorf, in dem Lev und Kato leben. Und das ist so eine Erscheinung da mit seinen ganzen Funktionsbekleidung, seiner ganzen Ausrüstung. Das wird im Dorf sehr stark wahrgenommen. Und man fragt sich, was trägt der junge Mann denn da eigentlich? Und der kommt mit allen gut zurecht. Und Kato wird ein bisschen für ihn dolmetschen. Und sie findet ihn toll. Und es ist sicherlich auch für sie eine gute Gelegenheit, jetzt mal loszulegen, ein bisschen loszumachen. Und sie schließt sich ihm an und besorgt sich auch ein Fahrrad. Und Lev bleibt zu Hause zurück. Will Kato aus dem Osten fliehen oder will sie im Westen was suchen oder finden? Also will sie vor allen Dingen weg oder will sie irgendwo hin?
Ich hatte den Eindruck, dass Kato schon eine ganze Weile wartet und ja auch Lev versucht zu überzeugen, dass sie gemeinsam aufbrechen. Ja, wo die Grenzen offen sind, ist es ja ganz selbstverständlich. Man war lange in einem Land, wo es keine Reisefreiheit gab. Also kann man jetzt reisen und das neue und große Europa anschauen. Und Lev kann nicht, also etwas hindert ihn am Gehen. Kato wartet letztlich auf eine gute Gelegenheit, weil die Welt ist ihr zu klein in diesem Dorf. Wenn man genau hinsieht, dann merkt man es auch, oder wenn man sie kennenlernt. Sie hat einfach eine größere Neugierde auf die Welt. Sie hat auch ein Sendungsbewusstsein vielleicht mit ihrer Kunst. Also sie wäre ja nie Straßenmalerin geworden, wäre sie nicht aufgebrochen.
Kato und Tom kaufen sich irgendwann einen Land Rover und bauen den zu so einer Art Wohnmobil um. Und mit dem fahren sie durch die Gegend, durch Europa. Und Kato malt auf der Straße und so verdienen sie ein bisschen Geld. Aber irgendwann trennen sich die beiden, trennen sich die Wege. Tom bleibt in Freiburg und Kato fährt alleine weiter. Und ja, von Zürich aus schreibt sie dann Lev eine Postkarte, wann kommst du? Und er kommt und die beiden sind inzwischen so in ihren 30ern. Und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt mal, wie Lev in Zürich ankommt am Bahnhof und wie er Kato wieder trifft.
Etwas veranlasste ihn, sich umzudrehen. Vielleicht hatte sie ihn bereits eine Weile beobachtet. Vielleicht wusste sie nicht, wie sie ihn ansprechen sollte, wollte mit ihrem Erkennen eine Weile allein sein. Er hätte es gewollt. Stehen bleiben, kein Wort sagen, sie ansehen, ihre hellen Augen, die Linie der drei Muttermale auf ihrer Wange, ihren herausfordernden, überlegen distanzierten Blick. In diesem Spiel hatte sie schon immer triumphiert. Sie konnte den Blick länger halten. Sie löste eine Umarmung nicht als erste auf, durch jenen kleinen Impuls, jenes winzige Zurückweichen, das dazu führte, dass sich zwei Körper voneinander lösten. Lev hatte nicht viel Zeit für dieses erste, rasche Abtasten, betrachtete ihre Gesichtszüge, ihre Körperhaltung, bemerkte die Veränderungen und das, was gleich geblieben war, überrascht von der Größe seiner Freude, Aufregung und stellte erleichtert fest, es fehlte die alte Bitterkeit. Sie trug Jeans, Turnschuhe und ein grünes Shirt, keine Jacke, obwohl es an diesem Abend kühl war. Eine große Tasche hing über ihrer Schulter. Sie schien dünner geworden zu sein, aber auch muskulöser, soweit er ahnen konnte. Ihre Haare waren schulterlang, noch immer unentschieden, ob sie glatt sein wollten oder lockig. Er sah auf ihre Hände, die spitzen Knöchel der Handgelenke, die Farbreste unter den Fingernägeln. Etwas war wie immer. Etwas war neu. »Was machst du hier?« »Ich hatte so ein Gefühl«, sagte Kato. Sie kaufte für ihn am Automaten eine Wochenkarte. Als sie einige Stationen mit der Tram fuhren, Kato sagte, das Tram, kam es ihm vor, als setzten sich die Straßen mit ihren hohen, gepflegten Gebäuden, den Ladenzeilen und Cafés immer weiter fort. Irgendwann hatte er das Gefühl, in die Irre zu fahren, sich zu verlieren. Er achtete nur auf sie, auf ihre Stimme, die unvermittelte Nähe, auf die Selbstverständlichkeit, mit der sie sich zurechtfand, Deutsch sprach. Und obwohl er die ganze Zugfahrt Zeit gehabt hatte, sich diesen Moment vorzustellen, war er ihm entglitten. Er hatte nicht gewusst, wie es sein würde, sie nach 5 Jahren wiederzusehen. Kato begleitete ihn zu einer Pension, zahlte eine Woche im Voraus, obwohl Lev sich wehrte. Es gelang ihr, weil sie mit der Frau hinter der Theke sekundenschnell Komplizenschaft schloss, zählte die Scheine auf die Theke und Lev nahm sich vor, die Franken nicht in Lei umzurechnen, es war zu deprimierend. Er strich übers Holz, dachte Ahorn, befühlte die abgerundeten Kanten. Die Frau teilte ihm mit, wann es Frühstück gab, wann am Abreisetag das Zimmer zu räumen, zu welchen Zeiten die Rezeption besetzt war, langsam, als wäre er schwer von Begriff, und zerdrückte wie nebenbei einen Falter, der sich auf die Theke gesetzt hatte. Kato fragte, ob sie gemeinsam Abendessen wollten, doch er schob seine Müdigkeit vor. Sie verabschiedeten sich mit einer Umarmung, aus der er sich als Erster löste. Sein Zimmer lag im 2. Stock. Er öffnete die Türen des Schranks, sah in die Schubladen des Tisches, prüfte die Matratze, knipste Lichter an und wieder aus, trat auf den Balkon. Dann packte er seine Tasche aus, duschte lange und legte sich ins Bett. Über die Zimmerdecke wanderte Scheinwerferlicht. Durchs offene Fenster drang Trambahnknistern, auf dem Balkon nebenan unterhielt sich ein Paar. Die Stadt war ihm fremd in ihrer Ausdehnung, Ordnung, Mäßigung, und er versuchte, sich mit dem Gedanken zu beruhigen, dass hier wie dort dieselben Gesetze galten. Es gibt die Zeit, sagte er sich. Es gibt die Sprache, die auch die deine ist, und niemand wird dich hinauswerfen, weil du nicht dazugehörst. Erst recht nicht, und der Gedanke ließ ihn lächeln, wo du eine Wochenkarte hast. Aus jedem Land, durch das Kato mit Tom gefahren war, hatte sie ihm Postkarten geschrieben. Ihre schräge Schrift füllte die Rückseiten aus. Wenn sie unten angelangt war, schrieb sie an den Rändern weiter, sodass er die Karten im Uhrzeigersinn drehte. Einmal, zweimal, bis er bei ihrer Unterschrift ankam. Manchmal erreichten ihn Karten ohne Text. Straßenschluchten, Brunnenfiguren, Blumen, Bäume, immer wieder Porträtstudien. Vor 4 Wochen dann die Karte mit dem Satz: Wann kommst du? Nur 3 Worte und ein Fragezeichen. Er hatte den Satz wieder und wieder gelesen. War er über längere Zeit gereift oder aus einer Laune herausgeschrieben worden? Meinte sie damit die nähere oder unbestimmte Zukunft? Hieß der Satz, dass sie ihn vermisste oder ihn brauchte? Hieß kommen, besuchen oder bleiben? Oder war damit eine Vorstellung gemeint, wie manchmal etwas gesagt wurde, nur um in einem bestimmten Gefühl Zuflucht zu suchen? Als sie telefonierten, um Ort und Zeit abzusprechen, war nicht der Moment gewesen, sie zu fragen. Da sie nie miteinander telefonierten, beschränkte sich das Gespräch auf den Austausch nötiger Informationen. Zuletzt hatte er gewartet, dass sie auflegte, doch er hörte kein Klicken und er sah sie vor sich, in der abgestandenen, warmen Luft der Telefonzelle, den Hörer am Ohr, den Kopf ans Glas gelehnt, darauf horchend, ob er auflegte, was er dann auch tat. 1500 Kilometer weiter östlich war der Sommer trocken und staubig. Hier jedoch spendete der See eine erträgliche Kühle an die Stadt. Der Paradeplatz war schattig und belebt. Lev orientierte sich am Stadtplan mit Katos Markierungen, hielt sich links und kam auf den Münsterhof. Jemand spielte Akkordeon. Aus einem Antiquitätengeschäft wurde ein Tisch herausgetragen. Lev hielt die Tür auf, die einer der Männer mit seinem Rücken aufgestoßen hatte, ging weiter Richtung Fluss. Wasserrauschen, Glocken, Schritte, Katos Stimme, die immer ein wenig dunkler war als erwartet. Sie war an der Brücke. Leinwand, Farbenkasten, einzelne Kreiden waren auf dem Trottoir verstreut. Er erfasste das Bild auf dem Boden nur flüchtig. Es war von überwältigender Größe und Detailliertheit. Alles andere erschien ihm gerade wichtiger. Ihre farbigen Hände, ihre Haltung, kauernd, dem Bild zugewandt und doch halb aufgerichtet. Diese Zuwendung, Hingabe, diese konzentrierte Abwesenheit hatte sie von Anfang an beim Malen gehabt. Bei allen, die etwas in den Korb warfen, bedankte sie sich. Gerne hätte er weiter zugesehen, doch sie bemerkte ihn. Der konzentrierte Ausdruck in ihrem Gesicht verschwand, wich einem Lächeln, ein überraschtes Lächeln, das etwas von der Unwahrscheinlichkeit offenbarte, dass er hier war. Sie stand auf, wischte die Hände an ihrer Hose ab und ohne, dass er lange darüber nachdachte, umarmte er sie. Ihre Haut war warm und trug einen Geruch, den er nicht kannte.
Dankeschön, Iris Wolf. Eine Passage aus Ihrem neuen Roman Lichtungen. Sie hören eine Aufzeichnung aus dem Literaturhaus Stuttgart hier auf SWR 2. Ja, das ist ein sehr impressionistisches Ankommen in Zürich, würde ich mal so beschreiben. Ein Ankommen voller Sinneseindrücke. Die fremde Stadt nimmt zunächst einmal fast mehr Raum ein als das Wiedersehen selbst, ist mein Eindruck. Ist das auch aus Ihrer Sicht so?
Ich weiß nicht. Es liegt vielleicht daran, dass es für Lev so eine Bedeutsamkeit hat. So eine ganz, ganz andere Welt, die ihm erstmal fremd ist, mit allen Sinnen auch zu erleben. Und er versucht erstmal selber für sich anzukommen, was ich sehr mochte. Also wenn man so eine wichtige Begegnung hat, dann ist man vielleicht verführt, sich auf den anderen so zu konzentrieren. Und da gibt's aber so viel an Erlebnissen in den Jahren, die sie getrennt waren und ein Abtasten, wer ist denn der andere Mensch geworden und was gilt das früher, das man noch miteinander hatte und was ist das jetzt? Und deswegen versucht er erstmal zu sich zu kommen und bei sich zu sein, indem er sich die Stadt anguckt, indem er zu sich kommt, damit er aus diesem Bei-sich-Sein nochmal anders auf sie zugeht.
Trotzdem, ich finde, auch sonst aber sind die Orte in Ihrem Buch unheimlich stark und sehr präsent. Also wenn ich zum Beispiel an die Gaststube denke von Milena und Kamil, wo die beiden, also Kato und Lev, sich gerne aufhalten, als sie Jugendliche sind. Oder die Zusammenarbeit von Lev mit Imre als Waldarbeiter im Wald. Das sind jedes Mal Räume und Orte, die unglaublich stark sind. Und mein Eindruck ist, dass Ihre Figuren immer sehr stark eingebettet sind in so eine Umgebung. Das muss ja nicht so sein. Es gibt ja auch Romane, da gibt es eine Paarbeziehung und die haben nichts anderes als eine Küche und ein Wohnzimmer und es ist völlig egal, wo sich das abspielt. Das ist bei Ihnen nicht so.
Das stimmt. Die Orte und die Landschaften sind eigentlich in allen meinen Büchern genauso wichtig wie die Figuren. Oder anders gesagt, ich habe manchmal den Eindruck, sie sind eine Erweiterung der Figur oder eine Erweiterung des Menschen. Und gerade bei Lev ist es so, dass es bei ihm ja auch immer darum geht, um das Ringen einer Zugehörigkeit, also was ist meine Identität. Und bei ihm ist es so sehr die Landschaft, die er ist. Und das ist ja so, man denkt darüber nach, was einen formt zu dem Menschen, der man ist. Und dann kommt man natürlich erstmal auf die Familie, dann kommt man auf die gesellschaftlichen, kulturellen, ökonomischen Rahmenbedingungen, all das, in das ein Leben gesetzt ist. Aber es ist eben auch die Landschaft und es ist eben auch das Licht und das sind die Räume. Das ist zumindest meine Wahrnehmung des Lebens und ich baue auch so gerne Räume oder ich erfahre oder sehe eine Geschichte in Räumen und zwar dergestalt, dass ich anwesend bin in diesen Räumen als Schreibende, wie auf einer Bühne muss man sich das vorstellen, wo man sich auch immer orientieren kann und weiß, wo ist das Fenster und was für Bilder hängen an der Wand und ist es draußen Morgen oder Abend, ne? Und wie sind die anderen Figuren im Raum? So bewege ich mich sozusagen in meinen Szenen, wenn ich sie baue. Dann bin ich in dieser Welt und gucke mich um sozusagen und deswegen ist vielleicht auch so viel Raum beschrieben.
Wenn Sie in diesen Räumen sich aufhalten, das bedeutet, also wenn Sie arbeiten, wenn Sie schreiben, ist es schwer einzutreten und ist es auch schwer wieder rauszukommen? Oder sagen Sie so, 9 Uhr, los geht's und um 15, 16, 17 Uhr bin ich fertig und dann kommt was anderes?
Um 9 geht's los, ja.
Ah ja, okay.
Das ist schon mal richtig. Vor 9 geht nichts. Und ich liebe die Qualität der Morgenstunden. Das muss ich wirklich sagen. Wenn man eben noch nicht so Anforderungen, also die Welt kommt ja immer mit allerlei Anforderungen und sie kommt auch immer mit Nachrichten und auch mit schrecklichen Nachrichten und mit, ne, also alles, was an einem Tag nur auf einen eindringt. Und schreiben bedeutet auch für mich, sich einen Raum zu schaffen, in dem erstmal nur Ich und eine Art Traumbewusstsein vorhanden ist. Also dieses morgendliche Gefühl, dass noch nicht so viele Stimmen im Kopf sind, vielleicht sogar auch nicht so viele Zweifel. Ich habe immer den Eindruck, dass die im Tag über zunehmen. Morgens sind sie bei mir noch nicht so stark. Und dann setze ich mich hin und versuche, einen Eingang zu finden in diese Welt. Der ist tatsächlich, so wie Sie sagen, nicht immer offen. Gerade wenn man viel unterwegs ist, was ja auch zur Schriftstellerei dazugehört, dass man eben reist. Und Reisen ist auch wichtig, weil man so viel sammelt auf den Reisen. Aber es bedeutet auch, dass man diese Kontinuität für den Text nicht herstellen kann, dass man nicht dranbleibt. Und diese Welt, die verschließt sich ein Stück weit, sodass ich dann nach 3-4 Wochen manchmal drauf gucke und dann denke, ja, aber wie komme ich denn jetzt wieder rein und wo fange ich denn jetzt an? Und dann guckt man auf das, was da ist, auch so überkritisch. Eigentlich das Beste ist, eine Kontinuität herstellen, also morgens für mich ransetzen. Und wenn es partout nicht läuft, was ja auch manchmal einfach da ist, dann kann man auch immer wieder zurückgehen. Also wenn man den Fortgang der Geschichte nicht sieht, kann man zurückgehen und an den Szenen arbeiten, die da sind. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann kann man recherchieren. So. Also es gibt immer etwas zu tun, letztlich am Text.
Letzte Chance ist dann die Recherche. Sie sagten gerade, dass Lev und natürlich auch alle anderen Figuren in Ihrem Roman geprägt wurden durch Landschaften. Sie selbst wurden 1977 in Hermannstadt in Siebenbürgen geboren. Deswegen spielen Ihre Romane teils auch immer wieder in verschiedenen Gegenden in Rumänien. Sie sind in Siebenbürgen geboren worden, sind in Semlak, im Banat aufgewachsen, also geboren in der Mitte von Rumänien, sage ich jetzt mal ganz grob, aufgewachsen an der Westseite nach Ungarn hin, also schon im letzten Zipfel. Und 1985 kam ihre Familie nach Deutschland, da waren sie 8 Jahre alt. Ja. Welche Landschaften haben Sie denn geprägt? Auch noch rumänische Landschaften oder dann doch eher der deutsche Südwesten, wo Sie leben?
Landschaft prägt mich bis heute, aber die ersten prägenden Landschaften sind natürlich Siebenbürgen und das Banat, was ganz unterschiedliche Landschaften sind. Das Siebenbürgische ist so wellig, hügelig. Banat ist eben dieser ganz flache, ruhige Horizont. Und dann sind wir ja direkt nach Baden-Württemberg gekommen und dann waren es wieder andere Landschaften, obwohl die mich dann erstmal eine Weile nicht so mitgenommen haben, sage ich jetzt mal. Da waren es dann eher andere Dinge, andere Veränderungen, die irgendwie erinnerlicher sind. Mhm. Ja.
Sie sind, als Sie nach Deutschland gekommen sind, in Baden-Württemberg gelandet. Sie haben später in Marburg an der Lahn studiert. Sie haben 10 Jahre in Marbach gearbeitet, am Deutschen Literaturinstitut. Jetzt leben Sie in Freiburg. Das sind alles, sag mal, hübsche, mittelgroße Ortschaften. In die Großstadt hat es Sie nie gezogen.
Großstadt finde ich auch toll. Ich bin ein Fan von Berlin, aber da bin ich dann manchmal für ein Stipendium oder so einen Aufenthalt in einer Künstlerwohnung. Aber das ist dann toll für 3-4 Wochen, so dieses in der Großstadt sein. Ich brauche eher die Stille, also zum Schreiben. Und dass es ausgerechnet so mittelalterliche, hübsche Städtchen geworden sind, das hat immer beruflich zu tun gehabt. Also immer mein Beruf hat mich an diese Orte geführt und es waren Gott sei Dank immer schöne Orte.
In Marburg haben Sie Germanistik und Religionswissenschaften studiert und außerdem Grafik und Malerei. Und das ist mir jetzt auch insbesondere im Zusammenhang mit diesem Roman sehr aufgefallen, weil auch Kato ja malt. Aber zuerst wollte ich Sie gerne mal fragen, malen Sie auch?
Es liegt in der Vergangenheit leider, genau. Als ich angefangen habe zu schreiben, habe ich aufgehört zu malen. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte den Eindruck, dass das Schreiben eine Genauigkeit mir eröffnet und auch eine Größe, die ich so beim Zeichnen und beim Malen nie hatte. Man muss aber auch sagen, dass also dieses Talent zur Malerei, das liegt in der Familie. Mein Großvater hat wunderbar gemalt, mein Vater malt auch gut, ja. Und bei mir ist es dann, also ich wollte mit der Tonlage nur das graduelle Abnehmen des Talents schon andeuten. So, das ist einfach, also in meiner Wohnung hängen wunderbare Bilder aus meiner Familie und ich selbst hatte nie den Eindruck, dass da was aus mir wird. Ja.
Dann haben Sie aber das Zeichnen Kato zugeschrieben, eigentlich?
Ja, ja.
Dann haben sie zeichnen lassen.
Ja, das fand ich auch toll. Also ich habe immer noch großes Interesse am Zeichnen und ich habe auch den Eindruck, dass ich die Welt oftmals wie eine Zeichnung wahrnehme oder dass dieses Bewusstsein für Formen und Abstände und Schattierungen, dass das noch da ist durch das Studium oder durch das jahrelange Zeichnen oder einfach eine gewisse Weltwahrnehmung, die sich auch teilweise ins Schreiben überträgt. Also viele Bauprinzipien eines Bildes, Reihung, Rhythmus, angedeutete Linien, gezeigtes, ungezeigtes, offene Komposition, geschlossene Komposition, ne, diese ganzen Stilmittel, die übertrage ich ein Stück weit auf das Schreiben, sodass die Kunst schon noch sozusagen so ein reinwirkt in das Schreiben. Und vielleicht eines Tages fange ich wieder an.
Wo sich in Ihrem Buch das Zeichnen, das Malen und das Schreiben womöglich auch ganz schön überschneiden. Das ist in der Idee oder in dem Ideal, das Kato hat, dass der Zuschauer oder die Zuschauer im Grunde beim Betrachten eines Bildes die Seite wechseln und aus den Augen der dargestellten Figur herausschauen. Es gibt da so einen Moment, da malt Kato das Mädchen mit dem Perlohrring auf die Straße und Lev quasi aus der Figur natürlich in der Fantasie herausschaut und in den Himmel schaut. Das ist doch etwas, was Sie im Schreiben auch versuchen, oder?
Ja, das ist meine Poetologie des Schreibens tatsächlich, wie ich meine Romane baue in dem Wunsch, dass die Leserinnen und Leser in dieser Welt auch anwesend sind, dass sie eben nicht nur von oben drauf schauen und die Dinge zueinander ins Verhältnis bringen, sondern dass sie eine Weile unter diesen Leuten leben, dass sie eine Weile in dieser Welt sind, dass sie dann auch in Zürich sind mit Lev und Kato oder an der Isar, an dem Fluss in der Maramuresch, dass sie im Wald mit dabei sind. Es geht immer auch in diesem Buch um dieses Innen und Außen. Es gibt eine Stelle, da überlegt Lev, dass Tiere immer an dieser Schwelle sind zwischen Innen und Außen. Es gibt die Stelle im Wald. Er ist als Jugendlicher eben für einige Wochen als Waldarbeiter auch im Wald. Und da gibt es auch diesen einen Moment, wo er auf die andere Seite der Natur gerät. Also immer dieses von außen betrachten und von innen. Und das ist ja auch letztlich, also nicht nur ein poetologisches Prinzip, wie man Bücher bauen kann oder wie Texte, literarische Texte funktionieren, sondern auch das Wesen der Empathie, dass man Dinge, die man nur von außen beurteilt, von innen, also aus der Position eines anderen Menschen heraus mal versucht wahrzunehmen. Ja, und was Bücher ja auch tun, ist, dass sie letztlich Empathiefähigkeit trainieren. Ja, es gibt ja diese ganzen Studien jetzt auch, die das zeigen, dass das Lesen neben allem Vergnügen, was es uns bereitet oder neben allem, was wir lernen durch das Lesen, dass es eben einfach simpel auch die Fähigkeit ist, die Welt mal kurz durch die Augen eines anderen Menschen zu betrachten.
Ist es Ihr Anliegen auch, uns, die wir vielleicht alle in Deutschland aufgewachsen sind oder allergrößtenteils in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, auch mal in die Welt der deutschen Rumänen, der rumänischen Deutschen zu führen und uns aus dieser Sicht die Welt erleben zu lassen? Also ist das für Sie auch ein Anliegen oder ist es einfach Ihre Geschichtenwelt und die ist einfach so?
Ja, Anliegen würde ich es nicht nennen, sondern es ist für mich erstmal simpel wichtig, während ich schreibe, dass ich in dieser Welt anwesend sein kann. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung. Und dann ist es natürlich total schön, wenn Menschen, die noch nie vielleicht eine Berührung hatten mit dieser Welt, zum ersten Mal davon erfahren. Oder neulich hatte ich auch eine Begegnung mit einem Paar, einem jungen Paar, die dann sagten, dass sie mit der Unschärfe der Welt nach Rumänien gereist sind, weil sie so neugierig geworden sind und dass sie dann zum Beispiel im Banat waren und versucht haben herauszufinden, wo dieser Ort ist, wo Florentine und Hannes leben. Und ich nenne ja keinen Namen, ja. Also sie haben es heute gesagt, Semlak. Und ich habe mir auch immer Semlak vorgestellt, aber das wussten die beiden nicht. Und dann sagten sie, und wir hatten immer das Gefühl, wir könnten ganz nah dran sein. Und dann sind sie nach Hermannstadt gefahren bis zum Schwarzen Meer und haben diese Orte aus dem Buch aufgesucht. Und das macht mir natürlich dann schon Freude. Das ist ein besonderer Moment, wenn man merkt, wow, das können deine Bücher auch, dass sie diese Räume, diese geografischen Räume tatsächlich physisch aufschließen für Reisende. Das hat mich dann schon gefreut. Aber am Anfang ist es erstmal für mich immer nur eine Richtung, aus der es losgeht. Eine Richtung, aus der die Figuren ins Leben gelassen werden. Und wo das dann endet oder wo sie rauskommen, das weiß ich meistens nie.
Sie sagten gerade, Sie möchten auch selbst gern in dieser Welt anwesend sein. Also es hat auch einen Zweck oder eine Freude für Sie. Haben Sie auch deshalb diesen Roman so zurückgeschrieben? Also wir beginnen mit Kapitel Nummer 9. Da haben Lev und Kato sich schon wieder getroffen und fahren noch ein bisschen mit durch Frankreich. Dann wird im Grunde der Countdown runtergezählt. Sie lernen sich kennen, dann sind sie Jugendliche, dann sind sie Kinder. Also ganz weit zurück. Ist das auch für Sie so ein Rückweg qua Erzählweise?
Eigentlich eher eine Art Rahmen für bestimmte Fragestellungen. Also die Form sollte im besten Fall einer Erkenntnis dienen oder Fragen ermöglichen, die man sonst nicht hätte an die Figuren. Und hier war es die Frage, welche Erfahrungen formen einen Menschen und machen ihn zu dem, der er jetzt ist? Und welche Erfahrungen, Erlebnisse, Traumata kann man vielleicht auch im Laufe des Lebens loslassen oder muss sie sogar im Laufe des Lebens loslassen, um ein gegenwärtiger Mensch zu sein, um eine Zukunft zu haben, die man sich wünscht. Das konnte ich nur so rum herausfinden. Also diese Fragen konnte ich nur in diesem Rückwärtsblick beantworten, so dass ich nach und nach eben die Erfahrungen gezeigt habe. Und ich dachte und hoffte, dass es auch für die Leserinnen und Leser gewinnbringend ist, eine Geschichte so rum zu lesen, weil man sich dann immer tiefer reinfallen lassen kann. Mhm. Oder neulich hat auch eine Rezensentin das schöne Bild gebraucht wie eine Schraube ins Holz. Das fand ich auch ganz toll. Also das finde ich immer sowieso gut, wenn einer von außen einem ein Bild schenkt für das eigene Schreiben, weil man ja oft auch nicht so genau weiß, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und bildlich oder metaphorisch kann man sie am besten fassen. Also diese Schraube, die ins Holz geht und so zum Kern geht und zutage holt, was da drin steckt in diesem Menschen Lev, welche Versehrungen, welche Traumata auch tatsächlich von, ja, oftmals von den Eltern, Großeltern, das ist ja ein intergeneratives Ding, dass wir so einen großen Rucksack haben mit dieser Geschichte, die in uns weiterlebt, unsere Ahnen und Vorfahren. Und irgendwann aber auch der Wunsch da ist, eben ein eigener, eigenständiger Mensch zu sein. Man kann sich nicht von allem befreien, das geht nicht. Aber das Bewusstwerden der Dinge hilft dann manchmal auch schon, eine andere Perspektive zu haben. Und das war, glaube ich, sozusagen der Rahmen, der sehr früh da war. Ob es erzählerisch funktioniert, das weiß man erst am Schluss. Ja, ob es wirklich funktioniert oder ob das vielleicht auch eine Schnapsidee war, das so rumzumachen. Gott sei Dank, bislang machen die Leute es mit. Ja.
Haben Sie den Roman auch wirklich auch in dieser Reihenfolge geschrieben? Also im Grunde hinten oder in der Gegenwart angefangen und dann in die Vergangenheit zurückgeschrieben, nicht heimlich umgekehrt?
Ich habe aus der Mitte in zwei Richtungen geschrieben, was die Sache noch viel schlimmer gemacht hat, weil man dann eben ganz lange keinen Anfang und kein Ende hat. Und es ist ungemein beruhigend, ein Buch am Anfang anzufangen, weil man dann zumindest ja einen Teil schon hat. Ja, aber wenn beides sozusagen, der Anfang und das Ende im Dunkel liegt, das war bis zuletzt für mich auch spannend, ob ich das hinkriege.
Ja, also Sie haben bei Lev, dem 11-jährigen Lev, mit seinen gelähmten Beinen, zeitweilig gelähmten Beinen angefangen. Ja, verstehe. Ja, Frau Wolf, Sie erzählen von Landschaften, von Tieren, von Menschen, von Familie, von Freundschaften, auch von Liebe, aber eben auch von vielen politischen Dingen. Im Untergrund ist Ihr Roman ein sehr politischer. Da gibt es Spitzel, da gibt es Gefahren und da gibt es eben auch Flucht, dass Menschen fliehen wollen und aussiedeln wollen. Der Großvater von Lev, Ferry, ist einer von ihnen. Und ja, das wollen im Roman auch noch andere Deutschstämmige oder sie überlegen es zumindest. Ihre eigene Familie ist ja auch gegangen 1985, also vor der Revolution, vor der Öffnung der Grenzen. Sie waren 8. Wie erinnern Sie sich noch an diese Ausreise? War es eine offizielle Ausreise oder war es auch eine Flucht?
Nein, es war eine bewilligte Ausreise, deren Bewilligung Jahre gebraucht hat, für ein Kind ist sowas natürlich ein großes Abenteuer, ne? Außerdem hatten wir schon Verwandte in Deutschland. Das war dann erst nach einiger Zeit dann klar, dass es nicht zurückgeht. Und das war eigentlich das Tragische, weil für ein Kind ist das nicht so. Also Reisen oder was Neues ist erstmal was Tolles, aber ein Kind will auch in das Vertraute zurück. Und das ist erstmal nicht möglich gewesen. Und es hat auch einige Zeit dann gedauert, also um wirklich hier anzukommen. Man wechselt ja das ganze Leben, ne? Die Schule, die Freunde, auch das Gefühl, dass man so weiß, wie die Welt tickt, wie sie funktioniert. Ich hatte auch so ein rollendes R, da ist man dann erstmal fremd und wird sofort erkannt als irgendwie, ne, nicht dazugehörend. Und ein Kind will ja nichts anderes als absolut aufgehen in der Masse und so dazugehören. Erst als Erwachsener haben wir so den Eindruck, es ist okay, wenn man ein bisschen anders ist. Aber dieses Bewusstsein hat man nicht am Anfang.
Sprachen Sie besser Deutsch als Rumänisch oder wie war das bei Ihnen damals als Kind?
Auf jeden Fall Deutsch. Also Deutsch ist meine Muttersprache und ich war auch auf einer deutschen Schule und wir haben zu Hause Deutsch gesprochen. Rumänisch ist die Sprache der Straße gewesen, ne? Also sobald man aus dem Haus ging und Freunde traf, dann war eben Rumänisch. Also ich konnte Rumänisch genauso gut wie Deutsch und habe es dann eben leider verloren, weil es nicht mehr gepflegt wurde. Also es war von einem Tag auf den anderen fort. Es hat eben nur überlebt sozusagen als kleine, ja, Erinnerungseinsprengsel, also als Worte, als Redewendungen, als einzelne Sätze, die noch so da sind, weil sie so im Sprachgebrauch der Familie auch weiter da sind. Also meine Eltern können noch Rumänisch. Das ist einfach, glaube ich, eine Frage des Alters, wann man geht, also wie gefestigt eine Sprache ist und ob man die dann einfach auch pflegt und wieder aktiviert oder am Leben hält.
Und jetzt die Einreise oder ja die Übersiedlung nach Deutschland, konnten Sie viel mitnehmen? Ich las, dass Sie auch relativ lange in einem Heim oder einem Übergangsheim oder wie sich das nannte, leben mussten. Wahrscheinlich mussten Sie alles zurücklassen. Wie war das?
Man ließ alles zurück, also in dem Sinne, als das genau festgelegt war, was für eine Ausreise überhaupt bewilligt wurde. Also musste alles protokolliert werden, was darf mit, wie schwer darf das sein, wie viel Truhen, wie viel Koffer. Das heißt, einen Großteil des Lebens ließ man dort oder ließ auch wichtige Dinge, wie zum Beispiel eben die Gemälde in meiner Familie blieben beim Nachbarn oder wurden in einem Schuppen verwahrt. Dieser Schuppen brannte dann irgendwann ab, so gingen auch Bilder verloren. Ne? Also die Dinge, die man dann hatte, die hatten einen besonderen Wert. Das ist dann was ganz anderes. Also wenn man eben ein bestimmtes Kristallservice hat, ich weiß noch, bei meiner Mutter habe ich das immer bewundert, dachte, wow, also wenn ich dann erwachsen bin, kriege ich das auch und dann mache ich es ganz anders als meine Mutter, die es nämlich nie benutzte. Und dann hatte ich es geerbt und jahrelang konnte ich dieses Kristall nicht benutzen. Ich konnte es nicht benutzen, weil ich dachte, ja, du gibst es deinen Gästen und dann lassen sie es fallen. Oder sowas. Oder sie prosten sich schwungvoll zu oder so. Und dann irgendwann musste ich wirklich an mich halten und sagen, es ist dir übergeben, damit du es genießt, damit du es hast, damit du es benutzt. Aber es war wirklich schwer für mich, das zu tun. Ja.
Erinnern Sie sich noch, was Sie als Kind mitnehmen wollten und mitnehmen durften? Mussten Sie sich entscheiden, irgendwie das Spielzeug kommt mit und das andere bleibt da oder sowas?
Daran habe ich überhaupt keine Erinnerung.
Ja. Und wollten Sie gern zurück, als Sie dann eine Weile hier waren?
Oder unbedingt.
Was haben Sie vermisst?
Ich wollte unbedingt zurück, das ist ja ganz klar, weil ich habe vor allem die Häuser vermisst, ich habe die Gärten vermisst, die vertrauten Plätze. Ja, ich würde mal sagen, so 1-2 Jahre hat es gedauert, bis man dann einfach hier auch wieder einen Freundeskreis hatte und irgendwie auch wusste jetzt, wie funktioniert die Welt hier. Und dann lässt man sich auch darauf ein. Und viele Jahre meines Lebens hatte ich auch dann fast eine Distanz sozusagen zu meiner Herkunft. Also ich habe mich nicht besonders dafür interessiert. Das war auch nicht wichtig für meine Identität. Das kam dann eigentlich relativ spät wieder, also als ich 30 war. Der Gedanke, verstehen zu wollen, wo man herkommt oder die eigene Familiengeschichte, sich dafür überhaupt zu interessieren. Man verpasst dann manchmal auch viele Geschichten. Also das frage ich mich im Nachhinein. Ne? Hätte ich meine Großeltern heute noch alle, dann würde ich sie erzählen lassen. Dann würde ich sie also, ne, anders nachfragen. Aber für diese Zeit, als ich sie noch hatte, waren andere Dinge wichtig. Da war das Jetzt wichtig und da war die Welt irgendwie hier wichtig. Da habe ich mich nicht groß für die Vergangenheit interessiert.
Aber Sie lassen sie in Ihren Romanen jetzt immer wieder auferstehen. Und Sie sagten mir vorhin auch kurz, dass Sie Ihre Eltern fragen, ob alles auch historisch und auch atmosphärisch stimmt, so wie Sie es schreiben.
Also in ihrer Erinnerung, ne, das muss man natürlich auch immer sagen. Menschen erinnern ja alle anders, aber sie sind auf jeden Fall eine Unterstützung, dass sie gewisse Dinge nochmal selbst erlebt haben oder eben wissen, wen kann man nochmal fragen, wenn gewisse Unsicherheiten da sind. Außerdem besitzt mein Vater ein umfängliches Archiv an Transsilvanica und da kann man eben auch immer gut recherchieren, weil ich liebe auch die Auseinandersetzung mit Archivmaterial. Das kommt vielleicht aus meiner Zeit in Marbach, dass ich sehr gerne mit Lebensdokumenten arbeite, dass ich es immer als Bereicherung für das Schreiben empfinde, wenn ich Material da habe oder wenn es Vorbilder gibt, so gibt es zum Beispiel auch den Land Rover.
Ja. Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Roman, die Auswanderung kam unausweichlich wie eine Sucht, jeder fürchtete, der Letzte zu sein. Das ist die Situation nach 89. Also wenn die Grenzen auf sind nach Ceausescus Ende, als dann ein echter Exodus einsetzte, ja nicht nur aus Rumänien, sondern aus vielen anderen osteuropäischen Ländern. Alle gingen dann und jeder zog den anderen noch mit. Und ich habe mich gefragt, warum flüchteten damals so viele oder siedelten über so viele Deutschsprachige? Hätte es nicht nach der Wende eigentlich besser werden können? Und man hat ja eine Heimat dort auch.
Ich glaube, die Hoffnung war nicht mehr da, eine Zukunft in diesem Land zu haben, aufgrund der ganzen Entwicklungen des vergangenen Jahrhunderts, also angefangen vom Ersten Weltkrieg, vom Zweiten Weltkrieg, der Deportation, dem Kommunismus, der wirtschaftlichen Not, der Enteignung. Ne? Also es ist wie ein Fass, das zum Überlaufen irgendwann gebracht wird und dann das Gefühl, jetzt gehen, solange es geht, weil woher soll man wissen, ob das ein Zustand ist, der bleibt? Also so kann man das vielleicht aus dem heutigen Standpunkt erklären. Und dann auch natürlich dieser Wunsch, mit der Familie zusammen zu bleiben, weil schon nach den Kriegen fing es an, dass viele in Deutschland blieben oder in anderen Ländern und man wollte in den Familien zusammenbleiben. Also es gab die unterschiedlichsten Gründe, auch das Gefühl, ja, irgendwie deutsch zu sein und nach Deutschland zu gehören auf eine Art und Weise. Ich glaube, dass man dann erst nach der Auswanderung bemerkt hat, ja, was ist überhaupt Heimat, ne? Und was sind Wurzeln? Und kann man die so einfach kappen und kann man woanders nochmal neu wurzeln? Das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut. Es gibt auch unterschiedliche Wurzeltypen. Es gibt welche, die können ihre Wurzeln einrollen und woanders wieder in die Erde stecken. Aber es gibt auch Menschen, die können das nicht und die werden das ein Leben lang vermissen. Aber diese Fragen, diese Betrachtung hat man erst, wenn man gegangen ist. Vorher weiß man es nicht.
Und Sie waren jung genug, um sozusagen Wurzeln einzurollen und wieder auszurollen oder überhaupt neu auszubilden. Also Sie leben nicht mit einem konstanten Gefühl des Fehlens oder des Verlusts.
Nein, das würde ich nicht sagen. Eher als Bereicherung, verschiedene Welten zu kennen und verschiedene Landschaften, Lebensumstände, Prägungen. Ich empfinde das als Bereicherung und einen Wechsel gehabt zu haben. Aber das muss nicht für jeden gelten. Ne? Also dieser Roman hat nicht zuletzt deswegen diese unterschiedlichen Charaktere auch, Lev und Cato, weil auch beides in Ordnung ist. Man muss nicht gehen, ne, im Leben, um ein ganzer Mensch zu werden oder zu sich zu kommen. Aber manche müssen gehen, um zu sich zu kommen. Manche müssen aber bleiben und gehen und bleiben überhaupt als Themenfeld. Sie haben es gerade gesagt, ne, in den Ende der 80er Jahre gab es diesen großen Exodus, aber gehen oder bleiben, diese Frage stellen sich ja Menschen bis heute in allen Teilen der Erde und auch für Rumänien, ja, es ist immer noch ein großes Thema. Auch Arbeitsmigration ist ein großes Thema für Rumänien. Viele Familien sind getrennt, weil eben Teile der Eltern im Ausland arbeiten. Auch die Globalisierung macht das mit den Menschen, dass sie Familien auseinanderreißt. Ne? Also das sind alles sozusagen Themen, die in dieser Welt durchgespielt werden, aber die in einem größeren Zusammenhang einfach tief empfundene existenzielle Fragen sind des Menschen.
Jedes der neuen Kapitel in Ihrem Buch beginnt mit einer Art Motto, einer Art Märchensatz. Mal ist es eine Liedzeile, mal ist es eine Redensart. Und ich finde, auch darin steckt das, was Sie gerade als Reichtum auch bezeichnet haben. Es sind verschiedene Sprachen, da gibt es Zitate aus dem Rumänischen, aus dem Englischen, Ungarischen, Deutschen und so weiter. Auch Märchen aus Siebenbürgen sind dabei. Habe ich gedacht, oh, wo kann man die denn lesen? Ich weiß gar nicht, wo Sie diese rumänischen...
In meinem Bücherregal.
Ja, wer verlegt solche Bücher? Sind das deutsche Verlage in Rumänien gewesen? Mhm. Ja, ah ja, okay. Interessant, ja. Das sind dann hoffentlich auch die Sachen, die im Literaturarchiv in Marbach oder in anderen Archiven auch aufbewahrt werden. Haben Sie damit gearbeitet, als Sie dort waren?
Also... Als ich dort war, nicht. Also ich bin schon lange nicht mehr in Marbach, aber ich habe also mit solchen Büchern gearbeitet. Ich liebe diese Referenzen aus Erzählungen, aus Märchen, aus Sprichwörtern, aus Liedern. Und das auch in diesem Roman als Gegenkonzept zu diesen allereinfachsten Zuschreibungen zu einer Nationalität. Weil dieser Riss geht ja auch durch Lev durch. Dadurch, dass er einen rumänischen Vater hat, eine deutsche Mutter, einen österreichischen Großvater, stellt sich ja die Frage nach der Zugehörigkeit für ihn immer existenziell im eigenen Körper. Und es ist das Allereinfachste, sich auf eine Nationalität zu kaprizieren und zu sagen, das bin ich. Aber man ist ja so viel mehr. Man ist die Lieder, die man gehört hat, die Bücher, die man gelesen hat, die Menschen, die man traf, die Ideen, die man dachte. Und die wachsen einem aus unterschiedlichen Kulturen zu. Und deswegen auch konzeptionell, die so einzustreuen an die Kapitelanfänge, weil sie in den Kapiteln selbst immer auch so kleine Schlüsselmomente sind für die Figuren, weil ein Schaffner eben über die Lautsprecheranlage The Cure laufen lässt oder weil Cato einen bestimmten Dichter liest oder das findet sich eben in ihrer Bibliothek. Und dann sind diese Anfänge in verschiedenen Sprachen wie so kleine Gucklöcher in die Geschichte hinein und sie werden ja auch nicht übersetzt. Also wer das Buch noch nicht gelesen hat, hinten sind die Übersetzungen, weil ich schon mit ein paar Menschen sprach, die dann sagten, sie saßen da und haben das so bei Google so eingetippt und es finden sich eben auch exotische Dinge wie der ruthenische Dialekt, was eine Unterart des Ukrainischen ist, weil die Mara Muresch eben an der Grenze zu der Ukraine liegt. Und das ist wirklich mühevoll, wenn man sich das dann so mit Google übersetzt. Also hinten gibt es die Übersetzung. Aber uns war das auch wichtig, das haben wir eben auch im Lektorat besprochen, dass wir diese Fremdheit erstmal stehen lassen. Ja? Das ist in Ordnung, wenn man erstmal diese andere Sprache hat, vielleicht noch nicht mal weiß, welche ist das und nicht immer sofort alles gleich erklärt bekommt.
Also ja, auch eine Region, Weltregion, die sprachlich, kulturell, literarisch dann natürlich auch sehr reich ist. Und ja, Sie reichern es mit Ihren Büchern im Grunde auch noch mal ganz neu an, oder? Haben Sie auch das Gefühl, zu diesem osteuropäisch-deutschsprachigen Reichtum beizutragen mit Ihren Büchern?
Andersrum, ich habe das Gefühl, dass ich daraus schöpfen kann.
Ach so. Sie haben den Menschen und den Landschaften viel abgelauscht, wie Ihre Hauptfigur eigentlich, oder? Die ja auch ganz viel lauscht.
Ja, durch Lev habe ich gelernt, dass das Gegenteil von Reden nicht Schweigen ist, sondern Hören.
Und zum Abschluss dieses Abends hören wir noch eine ganz kleine Passage und wir erleben Lev als jemanden, der sehr gut lauschen kann, der im Bett liegt mit seinen gelähmten Beinen, also im Grunde die zentrale Szene, von der aus ihr Roman seinen Ausgang nahm, und der das Haus hören kann, in dem er liegt. Und dazu hören wir eine abschließende Passage heute Abend noch einmal.
Lev sollte liegen. Es hörte sich so einfach an. Liegen in der Nacht, liegen am Tag, liegen. Ein Bett mit klappbarem Kopfteil wurde für ihn hergerichtet. Ruhig sollte er es haben, weit ab von allem und jedem, wie ein blinder Passagier auf einem Schiff, der sich verstecken musste. Wurde er versteckt? Das Lächeln seiner Mutter, wenn sie das Zimmer betrat, war eines, das sie erst an der Türschwelle fand. Ein Lächeln, das ihn beruhigen sollte. Ein Lächeln wie zwei Handmuscheln über den Augen, warm, dunkel. Die Brüder kamen selten und wenn sie kamen, sagten sie wenig. Aber sie hatten auch all die Jahre vorher wenig gesagt. Jahre, in denen er ging, saß, rannte, im Fluss schwamm, mit den anderen, die ihre Besuche abgestattet hatten, dann seltener gekommen waren, dann nicht mehr. Warum auch? Es gab nichts Neues bei Lev. Er hatte nichts zu erzählen und wenn er ehrlich war, hatte er auch keine Lust auf ihre Erzählungen. Die Zeit zuvor kam ihm wie eine Probe vor. An irgendeinem Punkt musste er herausgefallen sein aus der Ordnung. Und jetzt war er ein Überzähliger, einer, der in den hinteren Räumen verwahrt wurde. Vielleicht würde selbst die Mutter ihn eines Tages vergessen. Ihre Besuche würden seltener werden, ganz ausbleiben. Irgendwann würde man ihn finden, einer würde die Tür aufstoßen und sagen, hier ist jemand. Die anderen würden dazukommen und sagen, Lev, das ist Lev, wir haben Lev vergessen. In seinem Zimmer gab es ein Fenster, aber man sah vom Bett aus nur das Wellblech des Schuppens, manchmal Tauben, das anschwellende Licht am Morgen und wie es wieder verschwand. Lev dachte daran, wie es gewesen war, als er aus dem Bett aufstand, keinen Gedanken an seine Beine verschwendend, die ihn trugen, ins Bad, in die Küche, wie er tagtäglich die Treppenstufen des Laubengangs hinuntergegangen, hinuntergesprungen war, über den Hof und durchs Tor auf die Straße. Wie er mit Freunden nach der Schule durch die Berge gestreift war, wie die Hügel sich neben, vor und hinter sie schoben, immer in Bewegung, wie auch sie immer in Bewegung waren. Sein Körper im Raum, irgendwo zwischen diesen sich drehenden, taumelnden, schwankenden Hügeln. Er wachte um 6 auf, wenn die Schritte der Mutter, leise, eilige Schritte, auf dem Korridor zu hören waren. Glühbirnen summten, Wasser kochte, Bettwäsche wurde aufgeschüttelt und ins Fenster gehängt. Der Wind strich über den säulengetragenen Laubengang, schlug Türen zu. Es folgten die Schritte der Brüder auf der Treppe, zuletzt jene der Schwester. Hahnenkrähen, Hufschläge von der Straße. Manchmal rief jemand etwas zu einem offenen Fenster hinaus. Manchmal unterhielt sich jemand. Auseinanderlaufende und sich aufeinander zubewegende Worte. Der Hund schlug an, das Klirren der Kette, das Öffnen des Hoftors, die Stimme des Briefträgers, das Lachen der Mutter. Lev sah sie vor sich, wie sie die Stufen zum Haus nahm, im Gehen die Post öffnete, auf dem Tisch im Vorraum liegen ließ. Der Geruch von geröstetem Brot wurde durchs Zimmer ziehen, von Maisbrei, so hart gekocht, dass er mit dem Faden in Scheiben geschnitten werden konnte. Die Brüder würden Rahm verlangen und wenn sie fertig waren, würde die Mutter mit Bredika den Abwasch erledigen und anschließend, wenn alle fort waren, von den eingelegten Quitten essen. Dann war es lange still. Lev hörte nur seinen eigenen Atem, das Rascheln der Bettdecke, wenn er sich bewegte, manchmal Vögel oder ein Klopfen aus der Ferne. Er machte die Gliedmaßen lang, so dass er den Eindruck hatte, größer als das Bett zu sein, größer als das Haus, ja, hier überhaupt nicht hineinzupassen. Jemand hatte ihn hier hineingezwängt, in dieses Puppenhaus, ihn, Lev, den Riesen, Lev, den Eroberer der Welt. Dann begann der Takt des Hauses wieder. Die Geräusche erzählten, was im Haus vorging, wer zu Besuch war, wer was tat, sich mit wem stritt, still war oder längst fort. So ging es bis zum Abend. Lev würde nicht wissen, wie er einschlafen sollte, nachdem er den ganzen Tag im Bett gelegen hatte. Seine Mutter las ihm etwas vor, dann beteten sie. Sie verabschiedete sich mit einem Kuss auf die Stirn. Seine Tür blieb einen Spalt offen, so dass Licht ins Zimmer fiel, wenn seine Schwester aufs Klo musste, seine Mutter noch etwas erledigte, Valja spät abends fortging. Zunächst hatte Lev den Geräuschen Handgriffe zugeteilt, dann übersetzten sie sich in Bilder, so rasch, dass er nicht nachdenken musste. Ab und zu mischte sich etwas unter den Atem des Hauses, das er nicht kannte. In manchen Nächten hatte er den Eindruck, ein Tier würde über den Korridor schleichen. Er schrak auf, horchte, doch weil er nichts hörte, beschloss er, es müsse Einbildung gewesen sein. Lev erkannte, dass das Haus auch nachts wach war, dass sie beide wach waren und er hörte ihm zu.
dem Haus zuhören und auch dem Wald und den Vögeln und schließlich auch allen ihren Figuren. Das kann Iris Wolf. Lichtung heißt ihr neuer Roman. Erschienen ist er im Stuttgarter Verlag Klett-Cotta. Ich heiße Katharina Borchert und ich danke Ihnen, Frau Wolf, ganz herzlich für den schönen Abend.
Gerne. Danke.